Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Wir haben uns wahrscheinlich gedacht, ich habe so einen netten Titel angeboten und Frau Heller sagte dann sofort, ja, da kommen bestimmt auch viele Gäste, jetzt sieht es auch so aus. Denkt man sich, das ist natürlich ein schönes Thema, was viele Menschen interessieren könnte. In dem Fall, ich habe das Glück, wie gesagt, ich mache Psychologie, experimentelle Psychologie, dass ich ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit mich mit solch schönen Sachen beschäftigen kann. Ich habe ein, zwei Beispiele in meinem Vortrag mit eingebaut, die mich dann persönlich betreffen. Und versuche jetzt irgendwie einen Kurzabriss dessen zu geben, was man sich vielleicht darunter vorstellen kann, weil zumindest unter Schönheit können wir uns alle was vorstellen. Ich werde gleich auf der dritten Folie sagen, dass wir als Psychologen auch nicht mehr wissen über Schönheit als alle anderen. Fangen wir einfach an, dafür ist es ja da. Das ist nur ein bisschen langsam, okay. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal verabreden, wenn Sie da hinten nichts sehen können, weil ich vielleicht zu klein geschrieben habe, das kann passieren, kommen Sie näher. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie die auch bitte. Also mir wäre es lieber, wenn wir es relativ schnell klären, bevor Sie dann bis zum Ende durchwarten und das Unverständliche dann einfach mit sich mit herumschleppen. Was mich als Ästhetikforscher, und das ist ungefähr das Gebiet, also ästhetische Sachen, wie werden künstlerische Gegenstände, Gemälde, Skulpturen wahrgenommen, wie werden Filme wahrgenommen, das ist das, womit ich im Moment hauptsächlich forsche, wie werden Schönheit, wie wird Emotion in Musik transportiert. Das sind Sachen, in denen ich auch meine Hände mit drin habe. Was wir als Glück haben, ist, dass irgendwann lange, lange vor uns ein sehr schlauer Mensch da war, nämlich Herr Kant, der wie zu vielen Dingen etwas gesagt hat, der aber auch eine interessante Ästhetiktheorie zumindest hatte. Und was für ihn wesentlich ist, er hat die Ästhetik weg vom Gegenstand genommen. Also das Schöne ist nicht das Bild, was wir betrachten. Das Schöne ist nicht der Gegenstand, sondern die Bestimmung des Ästhetischen ist ein subjektiver Erkenntnisvorgang, der sozusagen, wir gehen eine Beziehung mit diesem Objekt, was wir gerade betrachten, ein und dieser Vorgang, den wir subjektiv als schön wahrnehmen, der ist auch dieses Ästhetische. Also das heißt, die Schönheit liegt irgendwie auf dem Weg vom Betrachter zum Objekt wahrscheinlich. Das ist aber wesentlich, weil es uns natürlich die Chance gibt, zu untersuchen, was denn zum Beispiel auf der subjektiven Seite, auf unserer Seite vonstatten geht, wenn wir schöne Dinge untersuchen. Das heißt, das Schöne gefällt sich eben dann durch sich selbst und ich lese es am besten vor, wie er das ausgedrückt hat. Schön ist das, was in bloßer Beurteilung, also nicht vermittels der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe des Verstandes, gefällt. Hieraus folgt, dass es ohne alles Interesse gefallen müsste. Und das Erhabene stellt er dem Schönen auf daneben, das nehme ich hier gleich wieder raus. Also, wie gesagt, das ist wichtig. Das Schöne ist erst in dem Prozess, den ich über die Sinne wahrnehme, wird es zu etwas Schönem. Und da fragt man sich natürlich, was können wir als Psychologen denn damit anfangen? Und ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet. Das heißt, wir haben jetzt die Chance zu sagen, wovon hängt denn eigentlich das ab, was wir als schön bezeichnen? Wovon hängt es ab, wie wir ein ästhetisches Urteil fällen? Das heißt, gibt es sowas wie Einflüsse von Vorwissen, von Vertrautheit werden wir kennenlernen? Dinge wie künstlerischen Stil, auch individuelle Unterschiede. Jeder denkt wahrscheinlich was anderes über das, was schön ist. Dafür bleibt mir leider heute keine Zeit. Und das, was die neuere Forschung dann dazu macht und das, was mich zu dem Titel gebracht hat, ist, wir haben natürlich auch die Chance, dann zu sagen, ja bitteschön, wenn es was Schönes gibt und wenn ich das als etwas Schönes klassifizieren kann, als etwas Schönes einschätzen kann, wenn das sozusagen meinen Sinnen schmeichelt, dann kann ich ja auch mal schauen, welche Hirnregionen daran beteiligt sind, wenn ich etwas Schönes betrachte. Und das wird uns beides heute wieder begegnen. Das Problem ist, an dem Punkt sind wir immer noch, dass wir quasi nicht wissen, was Schönheit ist und dass Psychologen sich auch üblicherweise darum drücken, hier eine gute Definition zu geben. Was wir praktisch machen, das wird uns heute noch öfter wieder begegnen, ist, dass wir schöne Dinge als etwas Schönes nehmen, wenn unsere Versuchsperson sagt, das ist schön. Also wir fragen die Leute, gefällt euch das? Ja, nein. Findest du das schön? Findest du das hässlich? Und abhängig davon, was die uns antworten, dem glauben wir. Und damit versuchen wir zu arbeiten. Das ist sozusagen der pragmatische, praktische Weg, wie wir da rankommen. Das andere ist das, was hier unten Herr Reber, Paul Reber, ein Ästhetikforscher, dazu geschrieben hat. Er übernimmt einfach das, was die Philosophie, was die philosophische Ästhetik ihm anbietet, nämlich, dass das Ganze ein angenehmer, subjektiver Erfahrungszustand ist. Mehr können wir dazu nicht sagen. Das ist Schönheit. Also sind wir wieder auf der Ebene, das ist etwas, was in uns drin passiert und nicht etwas, was das Objekt außerhalb in der Welt kennzeichnet. Interessanterweise hat das schon recht früh angefangen. Ich mache das jetzt wirklich kurz. Die ersten großen Psychologen, und da zählt Herr Fechner gleich dazu und auch Herr Wundt, also wirklich die ersten ganz großen Namen, die quasi noch die ersten Labore und die ersten dicken Bücher, die ersten Zeitschriften gegründet haben, die haben sich schon relativ früh mit Ästhetik, mit experimenteller Ästhetik jetzt hier bei Herrn Fechner beschäftigt. Er hat dazu ein zweibändiges, dickes Buch geschrieben damals, Vorschule der Ästhetik. Und für ihn war das wichtig, weil er sozusagen Wahrnehmungsprozesse untersucht hat und damit dem gerne auf den Weg gehen wollte, wie nehmen wir einzelne Dinge, wie nehmen wir einzelne Objekte wahr, und das in einen ästhetischen Prozess versucht hat zu begreifen. Und indem er das tat, eben auch so etwas wie diese induktive Methode, das ist jetzt hier, was nur kurz wirklich dasteht, in die Forschung eingebracht hat. Das heißt, er hat ganz viele kleine Einzelteile angefangen zu untersuchen, um dann darauf zu schließen, wie könnte es für alle anderen Gegenstände auch aussehen, was ihn zum Beispiel dazu gebracht hat, sowas anzunehmen, wo Sie wahrscheinlich auch alle nicken werden hier im Raum, dass es sowas wie eine ästhetische Schwelle gibt. Das heißt, es gibt irgendeinen Moment ab einem gewissen Grad von Intensität, aber auch einen gewissen Grad an Qualität, würde ich zustimmen, das ist etwas Schönes und vorher schaffe ich das nicht. Und jetzt ist natürlich Aufgabe der Experimentalpsychologie damals, und das zieht sich bis heute hin, dass den Punkt zu suchen, wann und aufgrund welchen Informationen werden wir etwas als etwas Schönes darstellen. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass Experimentalpsychologie immer sehr stark reduktionistisch vorgehen muss. Da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie oft Sie jetzt hier schon von Psychologen unterhalten wurden. Wenn wir uns etwas versuchen zu untersuchen, dann ist es so, dass man versucht, einen kleinen Gegenstand herauszupicken aus einer Information. Wenn ich jetzt bei ästhetischen Sachen, bei Gemälden bleiben würde, nehmen wir, ich habe ein schönes Picasso-Bild, da sind mehrere Köpfe drauf, die Augen verschwurzelt, vielleicht ist noch ein paar Blümchen im Hintergrund, und ich möchte einfach nur wissen, wie wirkt Farbe in diesem Bild? Dann würde ich als Psychologe anfangen, das Bild zu nehmen und in verschiedenen Farbvariationen zu rekonstruieren und dann den Personen darzubieten. Und sozusagen das Wichtige ist, ich möchte Farbe untersuchen, also variiere ich Farbe, ich versuche aber alles andere dagegen konstant zu halten. Und jetzt sind wir natürlich bei dem Problem, wenn ich jetzt Picasso und Gemälde gesagt habe, das ist natürlich was Hochkomplexes. Wenn ich da einfach die rote Farbe gegen eine grüne Farbe austauschen würde, würde sich ja unendlich viel verändern. Das ist das Problem, wenn wir sozusagen aus der Wahrnehmungspsychologie, aus der Wahrnehmungsschule kommend, anfangen würden, jetzt uns mit einfachen oder mit komplexen ästhetischen Sachen zu beschäftigen, im Prinzip geht es nicht, weil wir eigentlich ganz, ganz viel Komplexität reduzieren müssen. Und das, was am Anfang dieser Forschungsrichtungen gemacht wurde, ist eher das, was Sie hier sehen. Es wurden so ganz einfache Formen benutzt. Das geht auf Herrn Börlein zurück, der das dann letztendlich in den 50er und 70er Jahren vorangetrieben hat, der untersucht hat, was sagen Personen, welche Figuren von diesen gefallen ihnen, welche gefallen ihnen nicht und mit welchen Eigenschaften dieser Figuren kann das im Zusammenhang stehen. Und jetzt ist hier schon sind zwei Eigenschaften dargestellt. Er hat es zum Beispiel untersucht anhand der Komplexität. Komplexität ist, er hat es variiert, abhängig davon, wie viele Winkel in so einem Figuren drin sind. Je mehr Winkel drin sind, desto komplexer wird wird die Figur. Und er hat jetzt einfach nur gefragt, er hat ihnen verschiedene Figuren vorgelegt, gefragt, gefällt ihnen das nicht? Die Leute letztendlich kreuzen das auf dem Papier an oder jetzt mittlerweile würde man es im Rechner machen. Und was rauskommt, ist das, was Sie bei Ihnen ist das die rechte Seite sehen, dass es so eine Art U-förmigen Zusammenhang gibt. Es scheint so zu sein, dass Dinge, die, hier steht jetzt in dem Fall Neuigkeit drunter, für Komplexität gilt es genauso, dass Dinge, die besonders wenig oder besonders komplex sind, dass die wenig gefallen und das in der Mitte scheint hier einen optimalen Gefallen auszulösen, sodass man erstmal davon so einem U-förmigen Zusammenhang letztendlich ausgehen kann. Das ist das, was wir Psychologen den ganzen Tag machen. Sehr reduktionistisch, kein Mensch würde hier vermuten, dass das irgendwas mit Gemälden zu tun hat. Was wir aber dadurch erreichen ist, dass wir Informationen kriegen, okay, es könnte also so etwas wie Komplexität eine Rolle spielen, wenn mir Dinge gefallen oder wenn mir Dinge nicht gefallen. Abgewandelt auf ähnliche Sachen und in dem Prinzip ist das eine ganz viele Jahre und da gab es wirklich auch so ein ziemlich graues Jahrhundert, muss man fast sagen, nach Herrn Fechner, bis in die 80er, 90er Jahre hinein, ist diese Art von Wahrnehmungspsychologie oder hat sie funktioniert. Was hier als Beispiel ist, ist etwas wie das Gefallen von Körpermaßen. Die Frau Singen, die ich jetzt hier wirklich nur exemplarisch rausgenommen habe, hat sich dabei insbesondere um so etwas wie das Verhältnis von Taille zu Hüfte in diesen Darstellungen interessiert. Das heißt, sie nennt das Waist-to-Hip-Ratio, also Taille-zu-Hüfte-Verhältnis und hat das als Quotient ausgerechnet, sozusagen Punkt 7, Punkt 8, Punkt 9 und 1 zu 1 ist sozusagen, wenn Taille und Hüfte gleich groß sind, hat diese Figuren Personen dargeboten und einfach wieder gefragt, gefällt Ihnen das nicht? Ähnliche Forschung können Sie sich jetzt auch ganz leicht vorstellen, wenn Sie auch überall schon gesehen haben, ist sowas, wenn man über die Schönheit von Gesichtern etwas liest, ist natürlich auch das wieder wird ganz oft benutzt. Was hier ein interessanter Hintergrund ist von dieser Art von Forschung ist, dass einerseits, man sieht das hier im Beispiel, sie hat das mit drei verschiedenen Typen von Körperfiguren ausprobiert. Das heißt, das ist eher ein untergewichtiger Typ, normalgewichtig, leicht übergewichtiger Typ, hat das männlichen Studenten gezeigt, gefragt, welche gefällt Ihnen oder wie sehr gefällt Ihnen diese Figur? Und was interessanterweise herauskam, ist, dass quasi in jeder der drei Gruppen, und das sehen Sie da rechts so ein bisschen abgebildet, immer das geringste Taille-Hüft-Verhältnis das meiste Gefallen hervorgerufen hat. Das heißt, unerheblich davon, ob die Dame eh schon untergewichtig ist oder ob sie normalgewichtig ist, kommt immer so ein Verlauf raus, dass der kleinste Wert hier den höchsten Gefallenswert hat und die anderen kleiner. Und man sieht es auch, das heißt noch nicht mal, dass der zu dieser Figur, der ist ja sogar offensichtlich mehr, fällt mehr, als es ein anderes, als eine normalgewichtige wäre. Oder eine, ja. Das heißt, hier gibt es sowas wie eine Wichtigkeit dieses Verhältnisses von Hüfte zu Taille, die scheint Männern irgendetwas auszudrücken, die sie bevorzugen, wenn sie dann so eine Figuren einschätzen müssen. Und sie hat die Personen weitergefragt und konnte dann hinterher feststellen, ja, die sagen, dieses finde ich attraktiver, ich glaube, die Frau ist gesünder und ich glaube, sie ist fruchtbarer. Also da kommen weitere Ebenen der Einschätzungen, der Einschätzungsskalen hinzu, die einfach letztendlich auf dieses Verhältnis von Hüfte zu Taille zu Hüfte zurückzuführen ist. Und dann ist natürlich das, was jetzt die Psychologin hier in dem Fall beschäftigt, ist natürlich, dass wir dann darüber nachdenken, ob das einen vielleicht evolutionären Hintergrund hat, inwieweit das dann wieder durch andere Sachen bedingt ist. Möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, nur als Beispiel, was wir machen. Eine andere interessante Studie kommt von Herrn Jakobsen, der ist in Hamburg. Und der hat das Prinzip mit diesen reduktionistischen, einfachen Figuren auf die Spitze getrieben. Und er hat gleichzeitig eine interessante Studie gemacht, bei der er den Probanden ins Hirn geschaut hat, also dann noch die Hirnaktivität mitgemessen hat. Was man hier sehen kann, er hat also den Probanden diese Art von sehr einfachen Mustern vorgegeben und hat sie dann gefragt, wie weit das ihnen gefällt und ob sie glauben, dass diese Figuren symmetrisch sind oder nicht. Man sieht das, wenn die Personen zum Beispiel am Rechner sitzen, es ist wirklich so, sie kriegen die Aufgabenstellung gesagt, dann haben sie 2,5 Sekunden, also wirklich relativ kurz, auch diesen einfachen Stimulus, diesen einfachen Reiz, den sie sehen, müssen die Tasten drücken, wie sie das jetzt einschätzen und schwupps geht es schon weiter. Was im Ergebnis rauskommt, wenn er sich jetzt über eine Anzahl von 300 so einen Durchgängen, 300 mal diese Figuren, diese einfachen Figuren sehen, wenn er all diese Gefallensurteile von relativ vielen Versuchspersonen zusammenzählt, kann man größere, komplexere Rechenmodelle drüber laufen lassen und kann dann zeigen, aha, das Gefallensurteil scheint bei den meisten Personen mit einem Faktor Symmetrie zusammenzuhängen. Also je symmetrischer diese Figur war, die wir gerade eben gesehen haben, desto eher gefällt denen diese Figur. Und mit dem zweiten Faktor, den er Komplexität genannt hat, das heißt, je komplexer, er hat das einfach nur an der Anzahl der Elemente, in die falsche Richtung, die Anzahl der Elemente, also diese Sachen, die mehr Elemente in dem Bild haben, scheint auch von Versuchspersonen als angenehmer, als mehr gefallen, schöner wahrgenommen zu werden. Das also wieder Hinweise darauf, dass es wirklich ganz einfache Wahrnehmungsprinzipien zu geben scheint, die hier schon unsere ersten Einschätzungen dann auch von solchen Objekten bedingen. Und was sich dann zeigt, das ist jetzt ein bisschen erstens arg dunkel und wahrscheinlich schwierig. Ich versuche es, oder ich habe mir vorher schon vorgenommen, dass ich es sehr reduktionistisch darstelle. Im Prinzip bräuchte ich eigentlich nur dieses eine Hirnbild hier oben in der Mitte. Wenn er also schaut, welche Hirnregionen sind daran beteiligt, wenn Personen dieses Gefallensurteil bilden, also immer noch, wir sehen ganz, ganz viele von diesen kleinen Figuren, welche Hirnregionen sind am meisten aktiviert bei den Probanden, dann sind es interessanterweise nicht die Regionen, die wären eher hinten im Kopf, also jetzt sollte man, also der Schädel geht hier, hier ist vorn, hier ist hinten, oben, unten, das ist gerade ein Schnitt, der in der Mitte wäre. Das ist von oben ein Schnitt, hier ist hinten, da ist vorn. Die Mitte wäre also das, was jetzt da drüben abgetragen ist. Im Prinzip würde man erwarten, wenn ich Versuchspersonen so kleine Dinge zeige, dann sollten die eher hinten im Hirn visuelle Verarbeitungsregionen aktivieren, die zum Beispiel dann unterschiedliche Komplexitäten anzeigen würden. Würde man ja denken. Aber es geht ja um eine ästhetische Einschätzung. Wie kommt die zustande? Offensichtlich sind hier besondere Regionen im vorderen Teil, sogenannten Frontalhirn, beteiligt und insbesondere Regionen, die sich hier an der Mittellinie orientieren. Und der dann sich damit beschäftigt, weiß, dass diese Regionen interessanterweise üblicherweise im Zusammenhang mit selbstreferenziellen Verarbeitungen diskutiert werden. Teilweise deswegen, wenn ich das populistisch übersetzen würde, der Sitz des Selbst könnte da möglicherweise sein. Also immer, wenn es darum geht, mich in meine Umwelt einzusortieren und etwas auf Dinge von mir zu beziehen, scheinen diese Regionen in der Mitte des Hirnes aktiviert zu sein. Ist ja interessant, wenn ich überlege, dass wir gerade eben nur von so ganz einfachen geometrischen Figuren reden, die irgendwie auf eine ästhetische Qualität hin eingeschätzt werden sollen. Offensichtlich sind solche Bewertungsprozesse notwendig über was empfinde ich dazu, was denke ich dazu, wäre jetzt so eine Interpretation dazu, die man braucht, um so eine ästhetische Entscheidung zu fällen. Man sieht es hier, oder man sieht es im Dunkeln fast nicht, die gegenteilige Entscheidung, wenn ich einfach nur die Symmetrie einschätzen soll, sind diese Regionen hier vorne aus und es kommen eher diese visuellen Regionen hier hinten zum Einsatz. Also wenn ich nur gefragt werde, ist das symmetrisch oder nicht, schaffe ich es, das rein auf visueller Ebene hier diese Entscheidung zu fällen. Ganz grob überspitzt. In dieser Richtung lassen sich jetzt weitere, sagen wir mal, wahrnehmungsnahe Effekte finden. Und so ein sehr großer Effekt ist der sogenannte Mere-Exposure-Effekt, den man auch den Effekt des bloßen Kontakts, es ist recht schwer, das ins Deutsche zu übersetzen, nennen könnte. Was er letztendlich beinhaltet, ist das, was darunter steht. Wenn ich irgendetwas mehrmals darbiete, dann kommt es dazu, dass wir es hinterher positiver einschätzen. Herr Science, der diese Forschung angefangen hat und maßgeblich dazu beigetragen hat, ist eigentlich Sozialpsychologe. Das heißt, was ihn interessiert hat, ist zum Beispiel, dass wir dadurch, dass die Vertrautheit mit einer Person, dass die möglicherweise diese Person dadurch uns sympathischer erscheint, uns auch attraktiver erscheint, wenn wir einfach nur sehr oft mit dem Bild dieser Person konfrontiert werden. Das heißt, hier gibt es wieder einen ziemlich einfachen, auch auf einer sehr basalen Ebene ansetzenden Prozess, der durch das bloße Wiederholung schon angenehme, positive Einstellungen, positive Gefühle zu etwas hervorrufen kann. Was man vielleicht am besten wirklich mit so einem Begriff wie dem der Vertrautheit in Zusammenhang bringen kann. Und ein ähnlicher Prozess ist das, was im Englischen Fluency heißt, also so etwas wie Verarbeitungsflüssigkeit, ist es wieder schwieriger im Deutschen zu übersetzen. Was man nämlich zeigen kann, ist grundsätzlich, wenn wir mit einem Objekt schon vertraut sind, wenn wir etwas schon mal gesehen haben, dann fällt es uns leicht, das beim nächsten Mal, wenn wir es wieder präsentiert bekommen, leichter zu verarbeiten. Das heißt, man nennt es ein flüssigerer Verarbeitungsstil, es läuft effizienter ab, wenn ich Dinge wenn ich vertraute Dinge bearbeite oder verarbeiten soll. Hier gibt es interessante Untersuchungen, die auf Herrn Reber zurückzuführen sind, der das dann wieder in die Ästhetikrichtung zurückholen konnte, weil er nämlich zeigen konnte, dass auch hier, dass hier die Umkehrung auch richtig ist. Das heißt, wir haben hier, oder er konnte zeigen, dass diese höhere Flüssigkeit beim Verarbeiten oder beim Verarbeiten von Objekten führt dazu, dass ein Objekt auch vertrauter wahrgenommen wird. Also wenn etwas leicht zu verarbeiten ist, so kommt mir das vertrauter vor. Wirklich die Umkehrung dessen, was ich gerade eben gesagt habe. Und als zweiter wichtiger Aspekt ist das, was hier ganz unten verschwindet. Ich nehme das, was ich jetzt auf einmal vertrauter finde, auch als positiver wahr. Das heißt, wenn ich etwas effizient verarbeiten kann, wird es mir vertrauter und das führt dazu, dass ich das Ganze positiver einschätze. Herr Reber zum Beispiel hat auch interessante Untersuchungen dann dazu gemacht, zu wie man mathematische Beweise, die effizient sind, dass sie dann zum Beispiel als besonders schön wahrgenommen werden. Was er hier grundlegend zum Beispiel bei dieser Untersuchung gemacht hat, er hat so ein einfaches Schwarz-Weiß-Bildchen genommen, das haben Versuchspersonen für 2 Sekunden auf dem Bildschirm gesehen. Und was das Wesentliche jetzt hier ist, ist, dass sie ganz kurz davor eine Kontur von entweder demselben Bild sehen oder von einem anderen Bild. Und jetzt können wir wieder alle sagen, ja, was würden wir erwarten, wenn ich dasselbe, wobei sehr kurz eben heißt, 25 Millisekunden heißt, Sie können das noch nicht mal wahrnehmen, so kurz ist das. Sie merken nicht, dass Ihnen davor etwas präsentiert wurde. Würden wir üblicherweise erwarten, okay, unser Wahrnehmungsapparat, unser visuelles System springt darauf schon an. Es wird also dazu führen, dass wir dasselbe Objekt, wenn es denn jetzt erscheint, dass wir es auf jeden Fall schneller verarbeiten können. Ja, das wäre ja die einfache Variante. Was aber bei Herrn Reber passiert, ist das, was da ganz rechts schon wieder steht. Er hat natürlich nach dem Gefallensurteil gefragt und das ist jetzt sein Fluency, also sein Verarbeitungsflüssigkeitseffekt, dieses, dass man zeigen kann, wenn also zweimal das Flugzeug dargeboten wurde, dass dann mir das Bild des Flugzeugs, nämlich das Einzige, was Sie als Versuchsperson überhaupt wahrnehmen, dass Ihnen das komischerweise mehr gefällt, als wenn ganz kurz davor ein falsches Bild gezeigt wurde. Das heißt, diese Verarbeitungsflüssigkeit, über die wir reden, scheint hier wirklich ganz direkt darauf abzuzielen, dass etwas positiver, angenehmer, möglicherweise eben auch schöner wahrgenommen wird. Stimmt, das... im Prinzip wüsste ich gerade keine Forschung, also mir fällt gerade keiner ein, die das ganz konkret gemacht hätte. Was ich aber sofort vermuten würde, wäre ja, auch das wird denselben Effekt haben, weil was der Effekt ja anzeigt, ist ja falsche Richtung. Die Vertrautheit mit einem von mir aus auch sehr unbewusst, sehr kurz wahrgenommenen Ding erhöht die Verarbeitungsflüssigkeit. Und das wäre jetzt hier dasselbe. Wenn Sie also in den Raum kommen und diesen Raum schon mal gesehen haben, dann müssen Sie gar nicht alle Details des Raumes nochmal anschauen, sondern können effizienter den Raum verarbeiten, könnten effizienter schon zum Beispiel abschätzen, ob jetzt drei Personen mehr oder weniger drin sitzen als beim letzten Mal. Und das Ganze ist also erleichtert als Verarbeitungsprozess. Aber ich würde mich, also ich ja.
Eben, hier zum Beispiel eins weiter auf die Tabelle. Was ist das für eine Dimension? Da ist jetzt das eine Feld 0,27 Meter. Und wie könnte man das in Worten ausdrücken? Beschreibend. An einem Beispiel.
Ja, man sieht es hier drüben auf der Skala. Also was gemacht wurde, ist wirklich, diese Schwarz-Weiß-Bildchen, die Sie gerade eben gesehen haben, sollten einfach nur auf einer Skala von 1 bis 5 eingeschätzt werden, wie sehr gefällt Ihnen dieses Bild. Und das, was Psychologen halt ganz gerne machen, ist, dass sie eben da irgendwas davor verstecken. Und hier ist es so, dass diejenigen, bei denen beide Bilder übereinstimmen, ein bisschen besser gefallen. Das erscheint jetzt hier vielleicht ein relativ kleiner Wert, aber indem ich Ihnen das sage und indem das die Forschung von Herrn Reber groß rausgekommen ist, ist das einerseits statistisch bedeutsam, das heißt, es ist ein starker Effekt. Sonst würden wir nicht drüber reden, wenn das ein Zufallseffekt sein könnte. Das sagt unsere Methode. Und er hat das mit anderen und ähnlichen Sachen einfach auch mit wiederholt. Ich habe jetzt nur hier das eine Beispiel rausgegriffen. Was man hier zum Beispiel sieht, er hat auch den Kontrast in diesem Schwarz-Weiß-Bildschirm variiert und kann ziemlich deutlich zeigen, je besser der Kontrast wird, also je besser ich erkennen kann, überhaupt was auf dem Bild zu sehen ist, desto höher fällt das Gefallensurteil aus. Also es gibt einfach diesen Zusammenhang, ich kann etwas leichter, flüssiger verarbeiten, desto mehr gefällt es. Jetzt kommen die Hände, aber jetzt habe ich...
Wenn ich also schlechte Erfahrungen im Flugzeug gemacht habe, weil da Turbulenzen waren, dann werde ich das wahrscheinlich nicht nehmen.
Ja. Ja und nein. Im Prinzip ist es so, ich würde das sofort unterstreichen, Sie haben recht. Ich habe so Ja, also Sie haben das Beispiel einfach richtig gesagt. Wer mit einem Bild, mit einem Flugzeug was Negatives empfindet, wird dann nie einen hohen Gefallenswert ankreuzen. Das Prinzip ist recht einfach. Was Psychologen machen, ist, sie fragen erstens sehr, sehr viele Leute und zweitens zeigen sie eben nicht nur ein Bild von einem Flugzeug, sondern auch viele weitere Bilder. Also die Personen haben hier in dem Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Bilder dieser Art gesehen und da ist eben ein Ball dabei, ein Pferd haben sie schon gesehen und ein Flugzeug. Das heißt, die Idee der psychologischen Methode ist, so eine Fehler, so eine Ausreißer, wie Sie es gerade beschreiben, würden sich rausmitteln, aber der Effekt, den Sie hier sehen, ist über viele Personen und über viele Bilder gültig. Das heißt, im Einzelfall kann das sehr wohl stimmen, da kommt etwas ganz anderes raus. Aber was erstmal, sagen wir mal, die Art von allgemeiner Psychologie, die ich vertrete, machen möchte, ist, das zu beschreiben, was allen Menschen gemein ist, also was überwiegend da ist. Und was Sie hier sagen, oder was hier rauskommt, ist ja nicht, dass Herr Reber sagt, wenn ich ein Bild von einem Flugzeug sehe, gefällt mir das mehr, wenn ich davor eins gesehen habe, sondern er möchte sagen, wenn ich Objekte sehe und davor schon mal vorbereitet werde, dass das Objekt kommt, dann gefällt es mir besser. Er möchte eine allgemeine Aussage treffen und das kann er hier machen, wenn er sauber sich an die Methoden hält, die wir unseren Studenten beibringen. Da kam nämlich jetzt schon so ein kleines Bild. Natürlich sind diese Art von einfachen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, diese ganz einfachen geometrischen Formen, die wir gesehen haben, sind immer noch relativ weit weg von dem, was Sie sich unter Kunst, unter schönen Sachen vorstellen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dazu mal eine Studie machen konnte. Da haben wir solche kubistischen Bilder hier benutzt. Und Sie sehen das, wir haben die vorher, bevor wir die unseren Studenten gezeigt haben, haben wir die in drei verschiedene Gruppen eingeteilt, nämlich in welche, wo leicht zu identifizieren war, was auf dem Bild zu sehen ist, mittelschwer und ganz recht sehr schwer, ein sehr komplexes Bild, weil die Aufgabe der Studenten war, einfach nur schauen Sie sich das Bild an und drücken Sie eine Taste, wenn Sie erkannt haben, was auf diesem Bild zu sehen war. Und was Sie hier unten sehen, ist das, was nach der Idee, die ich Ihnen gerade eben erzählt habe, was nach der Idee der Verarbeitungsflüssigkeit natürlich sein sollte. Die ganz linken Objekte haben alle Leute viel, viel schneller erkannt und die ganz rechten viel, viel langsamer, weil es einfach länger dauert, dieses komplexe Bild zu identifizieren, um sagen zu können, was da jetzt abgebildet wäre. Bis dahin sind wir noch überhaupt nicht bei irgendetwas ästhetisch oder Schönem. Was wir aber parallel dazu gemacht haben, ist, wir haben die Leute oder die Studenten nicht nur unsere Bilder anschauen lassen, sondern wir haben denen dabei in die Augen geschaut. Hier haben sie so ein schönes Bild von so einem Eye-Tracker und der kann zum Beispiel einerseits messen, wo auf einem Bild schaut gerade jemand hin, aber das, was mich viel mehr interessiert hat, er kann die Pupillengröße messen. Und die Pupillengröße, also das Schwarze im Auge, verändert sich einerseits abhängig natürlich davon, wie hell oder dunkel es ist. Wenn wir im Labor sind, ist natürlich immer alles gleich hell. Das heißt, das sollte nicht der Grund sein, warum sich hier was verändert. Er verändert sich aber auch abhängig davon, wie emotional das ist, wie angenehm das ist, was ich dazu sehen kriege. In der Vorlesung sage ich dann immer das Beispiel, zum Beispiel, wenn Leute sexuell erregt sind, haben sie meistens sehr große Pupillen. Da kennt man das vielleicht so ein bisschen aus dem Alltag. So ähnlich ist der Effekt, nur viel, viel kleiner. Was Sie hier auf der Achse liegen nicht sehen, sind Abweichungen von 0,1 mm. Das heißt, das ist schon kaum noch wahrnehmbar. Was wir aber zeigen können, ist, dass sich hier der Effekt jetzt zeigt, dass die Bilder, die besonders leicht zu identifizieren waren, auf einmal die größten Pupillen machen, nämlich entsprechend dem, wenn man annehmen würde, dass sie besonders angenehme Reaktionen hervorrufen, während die besonders schwer zu verarbeiten waren, hier die kleinsten Pupillenreaktionen zeigen. Also da wieder ein deutlicher Hinweis drauf, dass Verarbeitungsflüssigkeit auch für so eine sehr konkreten kubistischen Gemälde hier möglicherweise mit angenehmen Gefühlen einhergeht. Und in der Richtung kann man jetzt weitere Variablen identifizieren, die noch einen Einfluss darauf haben, wie wir Dinge wahrnehmen, was zum Beispiel sehr gern und sehr oft gemacht wurde. Das sind hier Untersuchungen von Herrn Heckert. sind, solche Designgegenstände zu präsentieren, indem man dann ganz viele Gegenstände, das sind, gute Frage, Schleifeisen würde ich mal sagen, Telefone, Teekesselchen und Autos, indem man viele dieser Objekte Versuchspersonen vorlegt, die auf vielen Dimensionen sich unterscheiden, sie wiederum fragt, wie sehr gefällt Ihnen das, hat man wieder eine Chance herauszubekommen über Rechenmodelle, welche Eigenschaften werden denn von den Personen genutzt, um so ein Gefallensurteil zu fällen. Und jetzt steht hier oben die Lösung auch in dem Fall schon drüber. Offensichtlich in den Untersuchungen, die Herr Heckert hier mit diesen Designsachen gemacht hat, ist es so, dass so etwas wie die Prototypikalität, die diese Objekte haben, also ist der Teekessel, sieht der aus so, wie ich mir einen sehr typischen Teekessel vorstelle, sieht das Auto aus wie ein sehr typisches Auto, dass das mit höheren Gefallensurteilen wieder mal einhergeht, also dass das den Leuten mehr gefällt, dass das schöner ist. Und das ebenfalls aber auch dafür gilt, wenn etwas sehr neuartig für die Versuchsperson aussieht. Also wenn hier das Telefon eben eine sehr stark designte Variante ist, das möglicherweise den Probanden auch besser gefallen hat. Und das hat zumindest Herrn Heckert dazu verleitet, natürlich im Zusammenhang auch mit den Fluency-Theorien, die ich gesagt habe, anzunehmen, dass es hier sowas wie ein Zwei-Modell Ansatz geben sollte, der zu einem ästhetischen Urteil führt. Nämlich, dass es einerseits möglicherweise so eine Art automatische Einschätzung gibt, die wir aufgrund von Vertrautheit, also das, was wir hatten, wenn wir Dinge mehrmals schon gesehen haben oder wenn sie besonders leicht zu verarbeiten waren oder eben Prototypikalität sind, also so ein einfache automatische Einschätzung von einfach sichtbaren Merkmalen oder dass es einen eher kognitiv vermittelten Bewertungsprozess gibt, der dann auf solchen Dimensionen wie der Neuigkeit ansetzt. Das heißt, hier einfach die Unterscheidung zwischen zwei möglichen Ursachen, wie es zu einem solchen Gefallensurteil kommt. Da sind wir wieder relativ weit weg von dem, was man dann wieder darüber weiß, wie wird das im Hirn verarbeitet. Und ich habe Ihnen dafür eine interessante Studie, wie ich denke, mitgebracht, die zum Beispiel sich dafür interessiert hat, wie wir solche Skulpturen, so eine Renaissance-Skulpturen wahrnehmen. Und was die gemacht haben, ist, sie haben die Proportionen der Figuren verändert. Das heißt, die Versuchspersonen, deren Hirnaktivität hier gemessen wurde, haben viele Bilder von solchen Skulpturen gesehen, die aber teilweise manipuliert waren, sodass eben die echte Renaissance-Skulptur, das ist hier in dem Fall die hoffentlich in der Mitte, die vorgegebenen hoffentlich auch schönen Proportionen hat und dann eben veränderte Proportionen im positiven wie im negativen Sinne veränderte Proportionen mitbringt. Sie sehen wieder der Ansatz, wenn ich also an etwas Schönes ran möchte, wäre es hier die Variante, ich nehme etwas, von dem viele Leute uns sagen, das ist schön, diese alten Skulpturen gefallen sehr, sehr vielen Personen und versuche sie abzuschwächen, sodass ich dann herausfinde, was unterscheidet die Schöne von dem weniger Schönen. Interessanterweise haben die das auch diesen Artikel mit The Golden Beauty, die goldene Schönheit, überschrieben. Das soll so ein bisschen auf sowas wie den goldenen Schnitt hinweisen. Dummerweise sieht da die Forschung überhaupt nicht gut dafür aus. Das sind sehr, sehr uneinheitliche Ergebnisse, deswegen bin ich hier bei dem Bildchen geblieben. Und was hier rauskommt, ist das, was Sie schon auf der rechten Seite sehen, wenn Versuchspersonen also hier wieder einschätzen sollten, wenn wir die Hirnaktivität messen, wären Personen, diese Skulpturen einschätzen sollen, dann kann man zeigen, dass für die Originale nein. In dem Fall, ich nehme das zurück, also es geht trotzdem, der Effekt, der rauskommt, ist die Schönen gegen die weniger Schönen getestet. Das, was hier gemacht wurde, ist, sie haben sich die Bilder nur angeschaut, in einem zweiten Durchgang mussten sie das Gefallen einschätzen. Und in einem dritten P kann ich mich nicht erinnern. So, müssen Sie mich nachher noch mal fragen, wenn ich, vielleicht kriege ich es wieder zusammen. Was passiert ist, dass diesmal eine Region aktiviert ist. Das ist hier das Fadenkreuz drauf, das ist die Insula. Und das ist jetzt wieder etwas, was relativ überraschend ist. Also diese schönen Objekte scheinen hier im Hirn die Insula zu aktivieren. Was bitteschön ist die Insula? Ich mache jetzt schon ein paar Jahre Hirnforschung, muss ich auch sagen, viele, viele Jahre haben wir immer einen Bogen um die Insula gemacht, weil die nicht so gut erklärbar war, was deren Funktion ist. Das ist jetzt wieder salopp gesagt. Was wir wissen über die Insula ist, dass es ein Verschallzentrum ist, wo Informationen aus dem Inneren des Körpers, also sowas wie Propriozeption, also wirklich Innenwahrnehmung des Körpers, ankommen und das umgeschaltet wird in höhere Regionen. Was wir aber neuerdings wissen, ist, dass die Insula sehr stark eben zum Beispiel an Emotionsverarbeitung beschäftigt ist. Wenn ich etwas Ekliges mir anschaue, ist meine Insula aktiviert. Wenn ich Bilder meiner mir liebsten Person anschaue, ist die Insula aktiviert. Das heißt, offensichtlich scheint diese Hirnregion im Zusammenhang damit zu stehen, dass wir dass wir Empfindungen, emotionale Empfindungen zu gewissen Objekten haben, seien sie positiver oder negativer Natur. Und in dem Fall ist es jetzt interessant, dass hier diese schönen Objekte auch offensichtlich Insula-Aktivitäten hervorrufen. Das ist schwierig. Also es ist das Inselhirn. Wenn man seitlich anfangen würde, das Hirn so abzutragen, liegt da so ein bisschen der Frontallappen davor und der Temporallappen. Also was? Ich habe jetzt leider das schöne Bild nehmen. Vielleicht bräuchte man eine Tafel. Und das ist sozusagen der erste Kortex, der dahinter liegt. Also wenn man die beiden so wegklappen würde, würde man auf einmal auf die Insula schauen. Vielleicht macht man es. Also das ist wirklich hier, sozusagen, wenn man von außen kommt. Hier ist Frontalhirn, hier hinten würde Temporallappen kommen und das Erste, was innen ist, was geschützt unten drunter liegt, auch so, wenn man es so sagen würde, ist die Insula. Wird klassischerweise nicht zum limbischen System gezählt. Ist aber jetzt in den neueren Studien, kommt es einfach sehr oft als so eine Emotionsumschaltstelle. Sollte man, also das ist eher sowas, da unterscheidet sich, darf ich nicht sagen, unterscheidet sich nicht. Da sind sozusagen die klassischen Befunde, die eher neuropsychologisch, hirnanatomisch sind, unterscheiden sich sehr oft oder teilweise von denen, die jetzt durch diese neueren neurowissenschaftlichen Studien gefunden werden. Und deswegen sage ich auch sowas. Also wir wussten lange nicht, was die Insula oder welche starke Beteiligung die Insula an so vielen Prozessen hat, die insbesondere jetzt mit Emotionswahrnehmung, Emotionsverarbeitung, dem Empfinden von Gefühlen zu tun hat, weil sie in den klassischen Studien eigentlich nicht diese Funktion zugewiesen bekam. Da hat sie eher diese, was ich sagte, diese Innenwahrnehmungsumschaltfunktion gehabt. Aber interessanterweise scheint sie sehr oft eben mit aktiviert und ist sie hauptsächlich mit aktiviert, wenn wir jetzt die neueren Befunde ansehen. Deswegen zum limbischen System hätte Herr Papes das nicht mit dazu gesehen. Die Propriozeption geht doch auch über die Reflexschiene, ne? Doch gar nicht. Die geht natürlich auch ohne das Hirn oder direkt in Mittelhirn rein, ja. Aber natürlich muss die dann umgeschaltet werden. Gibt es nicht irgendwas Tafelmäßiges? Also. das sozusagen, was aus Zwischenhirn oder Mittelhirn Information hochkommt, sozusagen wird ein bisschen nach außen geleitet. Da sitzt die Insula und die ist jetzt nochmal dafür zuständig, dass noch außen darum liegende Großhirnanteil den Kortex selber wieder mit diesen Informationen zu bestücken. Aber sie selber zählt eben zum Beispiel nicht zum limbischen System. Ich spare mir jetzt die Amygdala. Man könnte in dem Fall offensichtlich schöne und hässliche Dinge voneinander trennen. Was interessant ist, ist, dass auch andere Kollegen das zeigen konnten, indem sie zum Beispiel solche Bilder ihren Probanden gezeigt haben. Auch da wurden solche Insula-Aktivierungen für schöne Bilder gefunden. Also wieder dieser starke Hinweis auf so eine emotionsverarbeitende Region. Aber und dann wollte ich noch ein bisschen was mitbringen zu den Sachen, weil ich sagte, ich mache eigentlich oder ich arbeite selber in Richtung Film, Wahrnehmung von Film. Wie schafft es, dass Film uns oder ja, dass Film Emotionen in uns auslöst? Und was zumindest auf der Hirnseite so ein schöner Begriff ist, der von Jury Hassan geprägt wurde, der hat das dann irgendwann mal Neurocinematics, das war überhaupt so eine schöne Welle, wo alles auf einmal Neuro hieß. Also die Neurofilmwissenschaft, Neurowissenschaft des Films genannt. Und man sieht hier unten so ein bisschen, was er, und wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, ich eigentlich auch ganz gerne machen würde, wäre, wenn Versuchspersonen im Kino sitzen, sich einen schönen Film anzuschauen, dann endlich mal zu wissen, was in den Hirnen vorgeht. Und auch, das ist das, was Herr Hassan teilweise jetzt sogar macht, was in Hirnen von verschiedenen Personen vorgeht. Das sind diese Bilder, die hier unten gesehen werden. Sie sehen, was Sie jetzt wahrscheinlich da hinten ganz schwer sehen. Das sind von 5 verschiedenen Personen Aktivitäten in einer bestimmten Hirnregion. Aber was Sie sehen ist, dass im Verlauf eines Films hier sehr, sehr viele ähnliche Reaktionen hervorgehen. Das heißt, Versuchspersonen offensichtlich, abhängig davon, was sie sehen, dann doch recht ähnliche Aktivitäten haben. Ich mache erst noch die nächsten 3 Bilder, dann sofort jede Frage. Was er gemacht hat, ist, er hat den Spiel mir das Lied vom Tod die ersten 30 Minuten den Versuchspersonen gezeigt, während sie so gemütlich in so einem Hirnscanner lagen und sich das angeschaut haben. Und was zum Beispiel interessant ist, aber wenn man es umkehrt, eigentlich auch wieder trivial ist. Hier unten, hier ist immer das Bild dazu, hier sehen Sie eine Region, das ist der Fusiform Gyrus, der hängt so unterhalb des Hirns in Richtung hinten, hier hinten, wären wieder die visuellen Areale. Und im Fusiform Gyrus gibt es so eine schöne sogenannte Fusiform Face Area, also die Gesichtsverarbeitungsregion. Und was er zeigen kann, ist zum Beispiel, dass bei seinen Personen immer, wenn in diesem Film 1 oder 2 Gesichter zu sehen waren, auch deren Fusiform Gyrus aktiviert war. Also schon ein ganz guter Nachweis, dass was sonst eigentlich immer nur, wenn Leute ein Bild gezeigt haben, hier offensichtlich auch funktioniert als Wahrnehmungs- oder als Auswertetechnik letztendlich auch, wenn Personen einen ganzen hochkomplexen Film sehen, diese Regionen besonders aktiv sind. Es gibt in der Nähe, Sie werden sofort enttäuscht sein, weil es relativ nah neben der Face-Region gibt es eine Place-Area, die offensichtlich, und man sieht es auch hier wieder im Film, immer an ist. Achso, Sie sehen das hier auch, er hat 1, 2, 3, er hat die Zahlen drüber geschrieben, also Szene 3 war hier, 1 ist hier, 2 ist hier. Man sieht, dass da wirklich die Peaks sind zu dem Moment, wo diese Bilder im Film zu sehen waren. Also es gibt eine Raumverarbeitungsregion, die besonders aktiv ist, wenn ich weite Räume sehe. Und es gibt zum Beispiel, er hat es im postzentralen Sulcus gefunden, es gibt eine Region, die offensichtlich sehr stark aktiviert war, wann immer Personen etwas mit ihren Händen moduliert haben, mit ihren Händen Handlungen aktiviert haben. Was aber interessant ist, ist an dem Punkt, diese Region ist im hinteren Teil des Hirns, das ist eigentlich eine Region, wo wir unsere eigenen motorischen Handlungen wahrnehmen. Also es ist ein motorischer Assoziationskortex, der aber nicht unsere Handlung ausführt, sondern auf der Sensorikseite noch angesiedelt ist. Deswegen sage ich, es ist relativ weit hinten im Hirn. Offensichtlich sind also in dem Fall Regionen aktiv, obwohl ich meine eigenen Hände ja gar nicht moduliere, die aber aktiv sind, wenn ich sehe, wie andere Personen Hände benutzen. Da ich das schon so relativ salopp eingeführt habe, was sagt uns das natürlich jetzt überhaupt darum, was da für Emotionen, was für Qualitäten so ein Film hat? Entschuldigen die Frage.
Eine Frage zu den Filmen. Das sind ja alles ISF FAT auf. Wurden die Filme jetzt mehrfach gezeigt oder kamen einfach diese Szenen oder Plätze oft genug vor, um da Unterschiede messen zu können?
Genau.
Das ist ja durchaus das Problem beim MRT, dass man
ja viele Wiederholungen braucht. Also in dem Fall sind es halt diese Anfangssequenz dieses Filmes und man sieht hier diese, in dem Fall sind es 15 Mal Szenen, die offensichtlich so eine Situation darstellen.
Ja, ist das ausreichend? Eigentlich normalerweise jetzt irgendwie bei dem Bewegungsparadigma wird es ja wesentlich öfter durchgeführt als 15 Mal.
Auch da wieder die wunderschöne, so ähnliche Antwort, wie ich vorhin schon hatte, selbstevaluierende. Da Herr Hesson damit berühmt geworden ist, würde ich sagen, es ist ausreichend. Im Prinzip gibt es genau diese Zweifel, man braucht eine gewisse Menge. Ich persönlich würde auch sagen, man muss ungefähr 30 Mal Hände sehen, 30 Mal Gesichter. Das wäre sicherer. Wir haben immer so ein Problem, dass gutes Signal von Rauschen zu trennen sein muss, wenn man Hirnmuster, aber wenn man generell arbeitet. Offensichtlich ist das hier eine Technik, die ganz gut funktioniert. Was er auch macht, sind eher Korrelationen, eher Zusammenhänge zu zeigen. Also ich würde daran jetzt nicht zweifeln, es sieht eher gut aus. Zumal er es ja auch bewusst auch zeigt, dass es eben diese Region ist und nicht andere Regionen, die zufällig an sind, wenn Hände zu sehen sind zum Beispiel. Ja.
Ich habe auch mal eine technische Frage.
Immer her.
Wie lange liegen denn die versuchten Personen im MRT, um so Filme zu gucken?
Genau. Grundsätzlich, also wir versuchen es, wenn ich Studien mache, wollen wir die eigentlich nicht länger als eine Stunde da liegen lassen. Und wenn ich hier sage, er hat die ersten 30 Minuten des Films gezeigt, dann liegen sie eben 30 Minuten plus 5 Minuten, die man braucht, um noch die Anatomie des Hirns selber zu messen, das ist unabhängig von dem eigentlich sehen. Das ist schon alles in einem noch machbaren Rahmen. Was passiert, was jetzt so unter uns gesagt ist, kann halt passieren, nach einer Stunde schlafen die Versuchspersonen ein, weil das so ein schöner, schummriger Kasten ist. Der ist zwar super laut, aber eigentlich liegt man da super entspannt drin und schlummert im schlimmsten Fall weg. Das ist jetzt das Schöne wieder an, wenn wir Versuchspersonen Filme zeigen, die sind meistens sehr interessiert an Filmen. Punkt. Also sie bleiben wach.
Ah. Jetzt noch eine Frage. Sind das nicht alle markierte Substanzen, die dort...
Das kann man einfach sagen. Nein. Es gibt Unterschiede zwischen welche Technik als Neurobildgebung benutzt wird. Ich habe das hier alles gespart, weil ich eigentlich mehr über Schönheitssachen reden wollte. Das, was hier diese Bilder sind, sind alle, die, was der junge Mann schon gesagt hat, funktionelle Kernspintomographie, FMRT oder fMRI im Englischen. Das ist vollkommen nicht invasiv und da werden auch keine radioaktiven Dinge gegeben oder gespritzt. Es gibt aber was Ähnliches, das heißt PET, Positronen-Emissionstomographie. Da werden radioaktive oder ähnliche Marker gespritzt, die dann gemessen werden, weil sie eigentlich sogar noch besser als was FMRT macht, eigentlich noch besser angeben, wo etwas verarbeitet wird, weil es wirklich sozusagen radioaktiver Zucker ist, der was freisetzt, wenn Zucker auch wirklich verbraucht wird. Die Hand war zuerst da.
Ich habe selber mehrmals im MRT gelegen und wenn ich mir heute vorstellen würde, ich müsste jemanden foltern, den würde ich mal 6 Stunden ins MRT legen, der ist also nicht mehr zu gebrauchen. Wie muss ich mir die Versuchsanordnung vorstellen? Habe ich dann Kopfhörer, dass ich den ganzen Tag nicht mehr höre?
Ja.
Das
ist jetzt auch wieder sowas. Ich habe es ja so ein bisschen grob eingeführt, aber dieses Neurocinematics, man sieht das unten, er hat das im Jahr 2004 das erste Mal groß veröffentlicht, das geht wirklich erst seit 10 Jahren. Das ist also im Prinzip auch den ganzen Weiterentwicklungen der Technik zu verdanken, weil, was uns natürlich ganz wichtig ist, ich habe das auch ganz am Anfang schon gesagt, wir untersuchen ja auch zum Beispiel, wenn Personen Musik hören, sie sollen natürlich die Musik hören, sie sollen auch den Film hören, wenn sie im Scanner liegen, das heißt, natürlich haben die Kopfhörer auf, haben dann noch einen Hörschutz drum, weil das stimmt schon, der Krach ist, er wird üblicherweise mit 90 oder über 90 dB angegeben, also man liegt da schon in den richtig lauten Dingens drin und braucht einen Schutz auf den Ohren. Was eher so ist, ist, dass man sehr flach und unbequem liegt, weil eben nicht eine weiche Matratze da ist. Dafür ist es dann eben doch immer noch ein medizinisches Gerät, was wir aus Nettigkeitsgründen für unsere Neuroforschung nutzen können. Trotzdem geben die Versuchspersonen, die kriegen ein Kissen, kriegen auch üblicherweise ein Kissen unter die Knie oder unter die Füße, dass die Beine ein bisschen hochlegen. Das funktioniert. Also da ist sozusagen, haben wir natürlich auch Wissen aufgebaut, was man heute wem antutieren kann. Jetzt unabhängig von den Studien, diese Studien wurden nicht mit Gelähmten gemacht. Es gibt aber sehr interessante Studien, die dann zeigen können, dass diese natürlich, wenn sie vorher Regionen, also wenn sie irgendwann mal nicht gelähmt waren, dann diese Regionen auch noch aktivieren. Es gibt, Herr Owen ist vor 5 Jahren mal sehr berühmt geworden, er hat diese Wachkoma-Patienten in Scanner gelegt und konnte zeigen, dass sie zum Beispiel, wenn sie wenn ihnen gesagt wurde, denken Sie an etwas wie Tennis spielen, dass bei denen die Regionen im Hirn aktiv waren, die mit Handaktivitäten zu tun haben, obwohl, und das ist jetzt der Satz, deswegen sage ich, ist er damit sehr berühmt geworden, offiziell diese Personen in einem Wachkoma lagen, das heißt nicht ansprechbar waren. Die hatten keine Chance, mit uns, mit ihrer Umwelt können sie nicht kommunizieren, und in dem Fall jetzt wirklich auch ein positiver Effekt dieser Art von Forschung, konnte man zumindest bei manchen zeigen, man konnte dann auch zeigen, diejenigen, die eine höhere Aktivität in diesen Bedingungen hatten, sind teilweise eher aufgewacht aus ihrem Wachkoma. Das heißt, dass man das jetzt natürlich als Mittel auch benutzen kann, zu untersuchen, in welcher Art, in welchem Stadium von Wachkoma sie sind, beziehungsweise wie sehr sie dann eben doch auf ihre Umwelt reagieren und nur nicht kommunizieren können oder eben wirklich weniger noch vorhanden ist an außervegetativen Funktionen. War das eine? Das war keine, da kommt eine Hand. Ich würde die letzten 4 Folien irgendwann noch, aber wenn Sie alle Zeit haben, habe ich auch nichts dagegen.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage, und zwar, weil Sie sagten, Sie wollten also Ihr allgemeingültiges Aussagen treffen können oder machen können, inwiefern eigentlich durch die Stichprobe dann gerechtfertigt ist. Und die Stichprobe sind dann, also nach meiner Auffassung, aus allen Regionen der Welt sozusagen genderabhängig, etc., kulturabhängig, etc., eine Stichprobe gesamt der Bevölkerung oder Querschnitt oder auch Altersquerschnitt.
Wunderbare Frage. Wunderbare Frage. Im Prinzip ist es wirklich so, dass wir das als Psychologen, was ich am Anfang sagte, experimental, allgemein Psychologen, wir versuchen das zu ignorieren. Und das ist sofort eine Kritik, die einfach berechtigt ist und im Raum liegt. Also ja, unsere Stichproben, wann immer ich diese Studien hier vorstelle, die beziehen sich meistens auf studentische Stichproben. Da wissen wir, wenn das Psychologiestudenten sind das sogar eher Studentinnen. Das heißt, es ist sogar überwiegend weiblich. Außer wo ich da gesagt habe, zum Beispiel bei diesem Körperschema-Wahrnehmung, das waren gezielt männliche College-Studenten. Diese Frau Singh hat aber zum Beispiel auch die Studie auch danach nochmal eine zweite Studie mit doppelt so vielen Probanden gemacht, die zwischen 20 und 80 Jahre alt waren, das heißt auch außerhalb des Colleges waren. Also ja, es wird versucht zu berücksichtigen. Bei diesen Hirnsachen, da ist es so, dass der Aufwand für diese Studien im Moment noch viel, viel zu groß ist. Aber auch das wieder. Jetzt haben wir zum Glück diese Art von Technik, haben wir jetzt ungefähr 15 Jahre, 20 sind es noch nicht ganz, 15 Jahre, denen wir damit arbeiten, und jetzt fängt es langsam an, dass die Auswertung so einfach ist, dass der Aufwand geringer wird, dass wir genug Erfahrung damit haben, dass auch große Stichproben, dass zum Beispiel wirklich ganze Altersdurchschnitte gemessen werden, ist natürlich klar. Also man muss sich das mal vorstellen, eine neue Technik wird entwickelt, die Psychologen denken, wow, Wunder, das Ding, springen darauf an und benutzen das natürlich erstmal mit den Probanden, die das auch gerne machen wollen. Also man fragt natürlich erstmal die Kollegen, das heißt, wenn man die ganz alten Untersuchungen sieht, aus den Anfang der 90er Jahre, dann sind das teilweise 3, 4, 5 Kollegen, da kann man, sind dann die Namen mit Buchstaben da, man kann erraten, welcher von den teilweise Co-Autoren oder Kollegen im Labor das jetzt war, der die oder die Versuchsperson war. Und dann irgendwann wird es ausgeweitet und hoffentlich haben wir dann die Chance, einfach diese Frage. Aber natürlich werden Gender, Altersfragen auf jeden Fall, oder sie werden angegangen. Für Neurofilm im Moment noch nicht, das kann ich deutlich sagen. Dafür ist das zu komplex. Ja, also mein... das wäre die Sache. Wir sind ja noch nicht so weit. Ich habe es nur bis zu diesem roten Bild gebracht und habe es noch nicht mal vorgelesen. Was ich sagen wollte ist, was der gute Herr Hessen da gemacht hat und was seine Kollegen auch machen, ist, sie zeigen wahllos Filme, aber das sagt uns nichts darüber. Gefällt den Leuten das überhaupt, wenn sie in dem Scanner liegen, haben sie emotionale Reaktionen? Wir waren erstmal froh, dass die angefangen haben, überhaupt diese Filme im Scanner zu zeigen, weil das technisch wahnsinnig aufwendig ist. Muss man sagen. Das zweite ist die Frage mit den Spiegelneuronen. Das habe ich extra als Frage hier reingenommen. Ich habe es bei dem Vortrag jetzt auch ganz lange überlegt, nehme ich es als Thema rein oder nicht. Ich persönlich bin kein Freund von Spiegelneuronen oder der Spiegelneuronentheorie, aber sie kommt immer wieder. Und deswegen habe ich das auch gerade bei dem Beispiel, nein, falsche Richtung, bei dem Beispiel hier gemacht, weil es ja da offensichtlich ist, dass es in eine solche Richtung gedacht werden kann. Warum sollten Motorwahrnehmungsregionen an sein, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass ich meine eigene Motorik spüre, wenn ich etwas sehe, was außen in der Umwelt ist. Das ist genau die Idee der Spiegelneuronen, obwohl der besagte Herr Rizzolatti sie nicht in diesen postzentralen Regionen vermuten würde. Aber vom Prinzip her muss man darüber reden. Also wie viel passiert beim Wahrnehmen von Film, aber wir werden es generell spannen, weil deswegen sind die Spiegelneuronen auch so wahnsinnig groß geworden. Was passiert bei Wahrnehmen von schönen Sachen, von ästhetischen Sachen? Gibt es im Hirn Regionen, die uns offensichtlich Gefühle, Reaktionen anderer spiegeln und diese Regionen, diese Spiegelneuronennetzwerke nutzen wir dann wieder, um unsere eigenen Empfindungen zu dem Moment, zu der anderen Person oder eben auch zu einem ästhetischen Objekt wahrzunehmen. Also ich hoffe, Sie haben so ein gewisses Mindestgefühl über Spiegelneuronen, weil, wie gesagt, es gibt andere Gründe, warum ich das nicht mag als Thema. Was aber dabei ist das, was hier unten ist. Also wenn es sowas gibt, wenn es Regionen gibt, die uns helfen, Gefühle zu anderen Personen relativ automatisch mitzuempfinden, dann hat sich eben diese Art von Kunstwissenschaft relativ schnell darauf gestürzt und gefreut, dann müsste das ja auch zutreffen, wenn ich in sozusagen Kommunikation mit einer Skulptur, mit einem Gemälde trete, gibt es das eben auch für den Kunstbetrachter. Ich habe hier dieses schöne Beispiel der Skulpturen, dieser Sklavenskulpturen von Michelangelo mitgenommen. Und jetzt kann jeder hier im Raum für den Moment versuchen, zu empfinden, was er sehen würde, wenn er denn vor diesen tollen Skulpturen steht. Da wir wenig Zeit haben, kürze ich das in dem Fall ab. Was ganz viele, nicht nur Probanden, sondern auch Museumsgänger einfach berichten, ist, dass sie innerlich diese Art von bedrückten Bewegungen nachmachen, dass sie merken, dass sie selber diese Muskeln aktivieren, was dann in dem Moment eben mit dem offensichtlich übereinstimmt, was uns der Künstler sagen wollte, nämlich dass diese ganz bedrückt von ganz starker Last vor uns stehen. Der Künstler möchte ja einen gewissen Ausdruck, eine gewisse Intention, eine gewisse Emotionalität übermitteln und möglicherweise funktioniert das eben auch, dass wir sogar es schaffen, wenn wir, oder das ist bei uns passiert, wenn wir davor stehen, dass wir ähnliche Muskelgruppen aktivieren. Das ist die Idee, dass dieses über Spiegelneuronen vermittelt wird. Herr Galese ist ein Schüler von Herrn Rizzolatti, der diese Spiegelneuronen möglicherweise, sie gibt es, aber ob sie wirklich Spiegelneuronen heißen müssen, das ist, glaube ich, eher die Frage, der diese entdeckt hat. Und er versucht es auf diese ästhetischen Wahrnehmungsprozesse zu übertragen und er fragt sich dann, aha, dann würde ja ästhetische Erfahrung aus zwei möglichen unterschiedlichen Prozessen bestehen, nämlich einmal gehe ich in dem Moment eben eine empathische oder eine Beziehung zwischen den empathischen Gefühlen bei mir und dem, was dort zu sehen ist, ein. Das heißt, ich habe eine empathische Empfindung gegenüber den Handlungen, den Objekten, den Emotionen, die dort im Gemälde, in der Skulptur zu sehen sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch eine zweite solche empathische Reaktion, nämlich ich sehe auch das, was uns der Künstler an Spuren hinterlassen hat, wie er denn dieses Kunstwerk gemalt hat. Und das ist natürlich auch ganz viel Information darüber, was er ausdrücken will. Das heißt, wir sehen sozusagen auch teilweise noch wie diese Skulpturen, wie Gemälde, man sieht den Pinselstrich, wie Dinge geschaffen wurden. Und auch damit kann ich eine solche ästhetisch-empathische Reaktion eingehen. Das also hier als Idee, dass Spiegelneuronen möglicherweise da Verwendung finden, wenn es darum geht, ästhetische, na, vielleicht nehme ich den halben Schritt nochmal zurück, ästhetische Empfindung zu machen. Und da muss ich sagen, ich habe ganz am Anfang bei der Studie von Jakobsen, der diese ganz einfachen geometrischen Figuren, die symmetrisch oder komplex waren, gezeigt hat, der hatte diese Midline-Region im Hirn aktiviert und interessanterweise wird zumindest diese frontale Midline-Region auch mit solchen Spiegelneuronensystemen in Verbindung gebracht. Also das ist jetzt wieder da, schließen sich dann eben manchmal die Kreise. Ich könnte auch mal sagen, so viele Regionen gibt es im Hirn nicht, aber es ist dann schon überzufällig, wenn ästhetische Urteile gefällt werden, dass möglicherweise so eine Prozesse beteiligt sind.
Ja. Über die Wahrnehmung des Sehens, aber es gibt Virtuosen, die einfach übers Hören im Inneren dieselben Muskulaturen anspannen und aktivieren,
ja, obwohl sie nicht sehen. Es gibt dieses wunderbar schöne Stichwort, es gibt diese, wir nennen das musikalische Empathie, es gibt auch sowas wie motorische Empathie, also wirklich diese Prozesse, was Sie gerade beschreiben, die zum Beispiel durch Musik übertragen werden können, dass ich mitempfinde, wie diese Musik, wie diese Geräusche erzeugt werden. Hier jetzt wieder als einfache Ausrede, ist es leider immer noch schwieriger, das in so einem lauten Scanner zu untersuchen. Ich weiß zum Beispiel, ich war, als ich noch in Berlin gearbeitet habe, war ich an einem Tensor dran. Den hätte ich auch liebend gern Filme seiner Performances selber vorgeführt und dann auch geschaut, was er dazu empfindet, beziehungsweise was in seinem Hirn vorgeht, wenn er sich teilweise selber sieht oder wenn er einfach nur imaginiert, er würde jetzt diesen Tanz ausführen, geht in so eine ähnliche Richtung. Der hatte zum Beispiel 5 Tänze, die 5 verschiedene Emotionen darstellen. Und das ist einfach hochgradig interessant, dass man mit Bewegung im Raum etwa eine Emotion rüberbringen kann, was mir natürlich als Betrachter imponiert, aber mich natürlich auch interessiert, was geht im Künstler in dem Moment vor. Sind jetzt zweischneidige Sachen. Wir machen es ganz kurz. Sind, glaube ich, nur noch 2,5 Folien. Was ich selber mache, ist noch nicht, beziehungsweise wir sind jetzt dabei, diese Untersuchung in den Hirnscanner zu bringen. Man sieht das hier relativ schlecht. Was wir meistens untersuchen, sind Liebesszenen aus tollen Liebeskomödien oder auch artverwandte Szenen, also Streitszenen, die da in diesem Film vorkommen. Relativ leichtes Hollywood-Kino, von dem man aber ausgehen kann. Liebesszenen lösen bei vielen von uns angenehme Gefühle aus, wenn die zwei Hauptprotagonisten sich streiten, bevor sie irgendwann am Ende des Films zusammenkommen, werden hier eher negative Emotionen vermittelt. Was wir untersucht haben, und deswegen ist auch Herr Kappelhoff daran beteiligt, der ist Filmwissenschaftler, ist, können wir vielleicht herausfinden, welche Eigenschaften von Film ist notwendig, um diese Emotionen zu erzeugen. Im einfachsten Fall, das ist jetzt hier gerade abgebildet, haben wir zum Beispiel einfach Teile aus so einen Filmszenen rausgeschnitten und während sozusagen der normale Emotionsverlauf dieser blaue wäre, wenn man ein bisschen einen Teil entfernt, kommt ein anderer Emotionsverlauf raus, aber das beides ist für den Teil, wo die Personen dann wieder identische Filme gesehen haben. Das heißt, was man damit zeigen kann, ist, dass dieser Kontext, dieses Vorwissen, also der gesamte Film, die Filmwissenschaftler würden sehen das als audiovisuelle Einheiten, das heißt, der Regisseur hat sich etwas dabei gedacht, warum er die Szene so und so gedreht hat. Ich brauche die Gesamtinformation, um diese gewisse Emotion empfinden zu können. Das sind Hinweise darauf, dass das wirklich auch in den Betrachtern stattfindet. Was mich noch interessiert ist, ich hatte es gerade eben schon gesagt, in so einem Liebesfilm müssen Personen, meistens lernen sie sich kennen, sie streiten sich und irgendwann am Ende des Films kommen sie wieder zusammen. Und man kann eben zeigen, oder diese Untersuchungen, die wir gemacht haben, versuchen zu zeigen, ist es wirklich so, brauchen wir diesen, zum Beispiel diese Streitszenen, damit wir uns am Ende besonders toll über die Liebesszenen freuen. Und das ist das, was wir in so einer Untersuchung variiert haben. Das heißt, Personen haben entweder zu einer Liebesszene so eine Krisenszene gesehen oder sie haben einfach nur neutrale Szenen gesehen, wo Personen einfach so miteinander agieren, ohne dass sie besonders streiten. Und was man einerseits zeigen kann, diese Liebesszenen werden interessanterweise eher gemocht, wenn eben keine Krisenszene davor zu sehen ist. Also bei den Ergebnissen, die wir im Moment haben, sieht es so aus, dass die Krisen einerseits dafür sorgen, dass mir die Liebesszene weniger gefällt und dass ich sie auch weniger stark als eine typische Liebesszene einschätzen würde. Und wie gesagt, wir sind dabei, dieses und ähnliche Sachen in den Scanner zu bringen. Damit bin ich auch zum Glück wirklich an der letzten Folie. Ich habe vielleicht eine Sekunde überzogen, aber es kommen wahrscheinlich noch Fragen. Also, was ich rüberbringen wollte, Schönheit liegt natürlich nicht nur im Auge und schon gar nicht nur im Gehirn. Es muss irgendwo in dem Zwischenspiel zwischen dem, wie ich auf diese Objekte reagiere. Was mir ganz wichtig ist, es scheint so eine einfachen Wahrnehmungsprozesse zu geben, diesen Mere-Exposure-Effekt, also einfach nur, weil ich Dinge mehrmals sehe, wird gewisse Vertrautheit mit dem Objekt erzeugt. Das führt zu positiven Emotionen. Weil ich Dinge besonders leicht erkennen kann, leicht verarbeiten kann, also das, was unter den Fluency-Sachen zu sehen war, habe ich positive Einstellungen Objekten gegenüber. Und das ist eben die Frage, die man dann nutzen kann, zu überlegen, wo könnte das noch eine Rolle spielen. Und für mich ist immer dieses Beispiel, dieses Schreibbild von Munch, sehr typisch hier. Es gab mal, ich habe das zuerst als Zitat gelesen über Picasso. Picasso war nicht nur ein Genie, weil er gut malen konnte, sondern weil er in dem, was er gemalt hat, gewisse Dinge auf den Punkt ausdrücken kann. Und das ist jetzt zumindest ein Nachhause-Mitnehmen-Gedanke von meiner Seite. Das, was ich im Moment über so eine sehr von vielen Menschen als sehr schön empfundenen Gemälde denke, ist, dass diese Künstler es schaffen, sehr effizient eine sehr einfache Verarbeitung in uns zu auszulösen, die dann zum Beispiel eine Emotion darstellt. Also es ist möglicherweise irgendeine Kombination aus wirklich so einfachen Prozessen, indem er nicht einfach nur hinschreibt, da hat jemand Angst oder etwas, sondern er hat eine gewisse Form auf vielen Ebenen darzustellen. Das ganze Gemälde spielt ja mit in diese Richtung, was derjenige empfindet oder was wir empfinden sollen, wenn wir das Bild sehen. Vielleicht ist es so, dass besonders schöne Kunstwerke hier einen besonders effektiven Weg gefunden haben, Dinge einfach darzustellen, uns einfach als Rezipienten zu übermitteln. Unabhängig davon haben wir natürlich noch eigene Bewertungsprozesse. Wir hatten das kurz angestreift im Fall von Neuigkeitsempfinden. Natürlich, wir hatten das mit den individuellen Unterschieden. Also wenn ich den Flugzeugabsturz, ohne Absturz, wenn ich das Flugzeug nicht mag, dann habe ich natürlich noch andere Bewertungsprozesse, die hier eine Rolle spielen, die möglicherweise natürlich so einfache, basale Wahrnehmungsprozesse überlagern. Ich danke für die ganze Aufmerksamkeit.